Das Thema unserer heutigen Predigt heißt Segen durch Betrug, Fragezeichen. Segen durch Betrug, Fragezeichen. Sicherlich hört ihr auch gelegentlich die Medien und die Radionachrichten oder lest die Zeitungen. Der Pferdefleischskandal ist doch in diesen Tagen in aller Munde. Da hört man immer wieder davon. Es wird im Pferdefleischskandal von Lug, Betrug und Etikettenschwindel gesprochen. Und diese Sache hat ja inzwischen ein viel größeres Ausmaß angenommen als bisher vermutet. Derzeit wird ja unter anderem von 50.000 Tonnen Fleisch gesprochen, das falsch ausgewiesen oder auch mit Rindfleisch vermischt wurde. Unvorstellbar. Eine der größten Verbrauchertäuschungen der letzten Jahre, ja ein offensichtlicher Betrug. Täuschen, Lug und Betrug. Ist heute an der Tagesordnung. Täuschung, Lug und Betrug, das gibt es aber nicht nur in unserer Generation, sondern seit die Menschheit besteht. Genauer gesagt, seit der Mensch auf den Vater der Lüge hereingefallen ist, und zwar auf den Teufel. Seither gibt es Täuschung, Lug und Betrug. Und so verschweigt es uns das Wort Gottes auch nicht. Das Wort Gottes verschweigt uns auch nicht die dunklen Zeiten der Menschen, die Gott, der Herr, berufen und mit denen er gearbeitet hat. Und das wird im Leben Jakobs, der später von Gott auch Israel genannt wurde, sehr, sehr deutlich. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere von euch mal auseinandergesetzt hat mit dem Leben von Esau und Jakob. Oder ob ihr diese Begebenheit mal in der Ruhe, in der stillen Zeit durchgelesen habt. Hier Kapitel 26 und 27. Wäre vielleicht auch teilweise sehr hilfreich, um den Predigten recht zu folgen. Aber wenn das der eine oder andere von euch mal getan hat, dann sind hier sicherlich manche Fragen aufgetaucht. So ging es zumindest mir, auch wenn ich diese Kapitel gelesen habe. Denn auf den ersten Blick, da sieht es tatsächlich so aus, als ob sich Gott der Herr zu diesem listigen und betrügerischen Verhalten von Jakob stellen würde und dies am Ende noch mit dem Segen belohnt wird. Und deshalb gab es auch schon Glaubensgeschwister, die dachten, wenn ich persönlich zu etwas kommen will, dann muss ich von Leuten wie von Jakob lernen. Das wird mir ja gezeigt in der Bibel. Und dann muss ich genauso listig sein wie Jakob. Das ist mir ein großes Vorbild. Und in der Not auch lügen und betrügen, um eventuelle Vorteile zu erlangen. Bei Jakob ist ja auch gegangen. Ja, und Jakob hat es ja tatsächlich geschafft, seinen Vater kaltblütig anzulügen und zu sagen, dass er Esau, der Erstgeborene, sei. Und zudem hatte er seinem Vater Fleisch von Ziegen angepriesen als Wildfleisch. Fleischskandal. So dass Isaak, sein Vater, tatsächlich darauf hereingefallen ist und ihn am Ende sogar noch gesegnet hat. Merkwürdige Szene. Welch eine interessante, aber auch welch eine tragische Begebenheit finden wir hier. Eine Begebenheit mit weitreichenden und auch sehr tragischen Folgen. Doch zu Beginn möchte ich uns die Frage stellen, ob wir Jakobs Verhalten einfach als Vorbild hernehmen dürfen, um in unserem persönlichen Leben auf ähnliche Weise zu handeln. Und da können wir gleich im Vornherein die Antwort geben, nein, keinesfalls. Handle ja nicht so wie Jakob. Keinesfalls. Denn es heißt nicht, dass alles, was die Patriarchen der Heiligen Schrift und die Menschen im Alten Testament oder auch im Neuen Testament getan haben, dass die alles richtig gemacht haben vor Gott. Das wird uns hier nicht gezeigt. Es wird uns nicht gezeigt, dass sie alles richtig, oder nicht gesagt, dass sie alles richtig gemacht haben, wir einfach alles blind übernehmen können, was sie getan haben. Das geht nicht. Und auf der anderen Seite müssen wir erkennen, wie sich auch Gott zu solchem Verhalten stellt. Segnet Gott etwa offensichtlichen Betrug? Segnet Gott es? Unser Thema lautet ja Segen durch Betrug? Und da müssen wir auch gleich zu Beginn dieser Predigt festhalten und immer wieder festhalten, Gott ist absolut heilig. Ob das im Alten Testament oder im Neuen Testament ist, Gott ist immer derselbe und er ist absolut heilig und Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis und er ist die Wahrheit, in ihm ist keine Lüge. Wie sollte er sich jetzt plötzlich, weil es Jakob ist, sich zu seinem Lug und zu seinem Betrug stellen? Lug und Betrug ist Sünde und Gott, der Herr, stellt sich nicht zur Sünde. Kommen wir jetzt grundlegend zu Esau und Jakob. Im ersten Punkt. Erstens, Esau und Jakob. Wir wissen, Esau und Jakob sind Zwillingssöhne, die aus der Ehe von Isaak und Rebekka hervorgegangen sind. Wir haben es in der letzten Predigt kurz angeschnitten. Dass Isaak das ganze Erbe seines Vaters Abraham bekommen hatte. Isaak war schließlich der verheißene Sohn. Und mit ihm, mit Isaak, wollte Gott sein Bündnis, das Land, Volk und Segen beinhaltete, fortführen. Dieses Bündnis, das er mit Abraham begonnen hatte. In Kapitel 26, Vers 13 hatten wir gelesen, dass Isaak reich geworden ist, als er im Lande der Philister war, aber auch später. Es heißt, er wurde reich und wurde immer reicher, ja, bis er ganz reich war. So reich wurde Isaak, bis er ganz reich war. Das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie reich Isaak war. Isaak war also zu damaliger Zeit ein außergewöhnlich vermögender Mann. Und auch sicherlich ein herausragender Mann. Während die Philister die normale Ernte einführten, hatte Isaak eine hundertfache Ernte eingefahren. Und die Philister, die haben nur noch so mit den Ohren geschlackelt, was da Isaak von seinen Feldern einfährt. Hatte Isaak so viel Ernte eingefahren? Jedoch kam dies nicht daher, weil Isaak sich so sehr bemüht hatte, sondern es war nichts anderes als der sichtbare Segen, den Gott ihm gegeben hat, der sichtbare Segen des lebendigen Gottes. Andererseits musste auch ein Isaak es lernen, an Gott zu glauben und ihm zu vertrauen. Das musste auch Isaak lernen, ähnlich wie für Abraham, sein Vater. Denn wir wissen, aus der Ehe von Isaak und Rebekka gingen zunächst keine Kinder hervor. 20 Jahre mussten sie Gott vertrauen, beten und geduldig warten, bis sie endlich Nachwuchs bekamen. Und das trotzdem, dass Gott ihnen den Bund gestiftet hatte mit Land, Volk und Segen. Doch nach 20 Jahren Gebet und Vertrauen auf Gottes Verheißung wurde Rebekka endlich schwanger. Und sie sollte Zwillinge bekommen. Doch wir lesen in Kapitel 25, Vers 22, dass sich die Kinder bereits in ihrem Mutterschoß gestoßen hatten. Die Kinder stießen sich in ihrem Schoß. Also bereits im Mutterschoß hat man die Sünde der Kinder, konnte man die Sünde der Kinder wahrnehmen. Sie hatten schon im Mutterschoß gestritten. Und deshalb fragte sich Rebekka, ja, wenn es mir so geht, warum bin ich dann überhaupt in diesen Zustand gekommen? Da wartet man so viele Jahre auf Schwangerschaft und Kinder und dann geht es gar nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Vielleicht ging es schon mancher Frau oder auch manchem Ehepaar so, dass sie sich innerhalb der Schwangerschaft und Geburt oder Ehe und Familie manches anders vorgestellt hatten, als wie es sich nachher verhalten hat. Wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich lieber diese Sache nicht eingegangen, hat schon mancher hinterher gesagt. Dennoch müssen wir es lernen, die Dinge so aus Gottes Hand zu nehmen, wie sie nun mal sind und wie er sie gibt. Deshalb fragte Rebekka den Herrn, Herr, warum muss es mir jetzt so gehen? Und sie bekam tatsächlich Antwort von dem Herrn. In Kapitel 25, Vers 23 lesen wir, dass der Herr zu ihr sagte, zwei Völker sind in deinem Schoß und zwei Stämme werden sich aus deinen Eingeweiden scheiden. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein. und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. In Vers 24 lesen wir weiter: Da nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rothaarig, ganz wie ein härenes Kleid, und sie nannte ihn Esau. Danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da nannte sie ihn Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, da sie geboren wurden. Welch eine Überraschung! Da kamen Zwillinge aus dem Mutterleib, und beide waren ganz unterschiedlicher Art. Auch folgte der eine dem anderen ganz schnell, er hielt noch seine Ferse fest. Jakob hielt noch in der Geburt die Ferse seines Bruders Esau fest. Und deshalb wird er auch bis heute Fersenhalter genannt. Und doch war Esau der Erstgeborene. Esau kam zuerst aus dem Mutterschoß und Jakob war eben der Zweitgeborene und somit auch der Jüngere. Wenn es sich auch nur um eine ganz kurze Zeitphase handelte. Aber genau diese Sache, dass Jakob der Zweitgeborene sein sollte, das ließ ihn einfach nicht los in den späteren Jahren. Das konnte und wollte er nicht hinnehmen, dass er der Zweitgeborene ist, nicht der Erstgeborene. Das konnte er einfach nicht akzeptieren. Denn als Jakob heranwuchs, da wurde es ihm immer deutlicher, was eigentlich die Erstgeburt beinhaltete und was ihm verloren gegangen ist. Ob für Esau die Erstgeburt viel bedeutete, das sollte sich nun in den kommenden Jahren herausstellen. Und so kommen wir vom ersten Punkt, Esau und Jakob, zum zweiten Punkt. Erstgeburt, Erstgeburtsrecht oder Linsengericht? Fragezeichen. Erstgeburtsrecht oder Linsengericht? Die beiden Söhne, die haben sich entwickelt, die sind langsam erwachsen geworden. In Kapitel 25, Vers 27 lesen wir davon, dass Esau ein tüchtiger Jäger wurde, ein Mann des freien Feldes, oder wie es in meiner Übersetzung heißt, ein Weidmann, der sich auf die Jagd verstand. Und somit war natürlich Esau von Anfang an viel draußen, ihm hat sicher die Natur gefallen, er streifte durch die Wälder und war auf der Jagd. Vielleicht kümmerte er sich auch nebenbei um die Felder seines Vaters Isaak. Und von Jakob lesen wir, dass er ein sittsamer Mann wurde. Er blieb gerne zu Hause bei den Zelten. Oh, und wir können uns vorstellen, dass seine Mutter deshalb viel mehr Freude an Jakob hatte, weil Jakob einfach zu Hause war und er ein sittsamer Mann war. Dabei war Esau eher etwas barsch, er war rau und grob, ungezähmt. Esau war nicht so sittsam wie Jakob, aber Jakob war sittsam und umgänglich und man konnte wahrscheinlich auch gut mit ihm reden. Als sittsamer Mann können wir uns vorstellen, dass Jakob auch ein braver Sohn war, der sicherlich auch das eine oder andere im Haushalt mitgeholfen hatte und der es auch gut verstanden hatte, in der Küche auch mit Hand anzulegen. Zumindest können wir es aus dem Text entnehmen, dass er auch gut kochen konnte. Vielleicht hatte sich Jakob sogar im Laufe der Zeit als ein Muttersöhnchen heranentwickelt. Der liebe Jakob, ein Muttersöhnchen, wenn man es mal überspitzt sagen darf. Zumindest lesen wir in Vers 28, dass seine Mutter Rebekka den Jakob lieb hatte. Also war Jakob Mamas Liebling. Und Isaak, der hatte den Esau lieb. Warum? Weil Esau viel draußen war und immer von der Jagd ein Wild mitgebracht hatte und dann dem Papa ein Wildbrett servierte. Und das schmeckte dem Isaak über alles. Somit war also Esau Papas Liebling. Jakob war Mamas Liebling und Esau wurde zu Papas Liebling. Das Ganze, das hört sich zwar ganz nett und nach Familienglück an, doch, liebe Freunde und Geschwister, in Wirklichkeit war es eine Katastrophe. Es hat sich eine Katastrophe angebahnt. Denn mit diesem Lieblingsmamas und Papas Liebling zu halten, da war jetzt eine Familienspaltung im Gange. Es war ganz, ganz ungesund. Und das ist schlimm und zerstörerisch, wenn Eltern ein Kind mehr lieben als das andere. Oder wenn Papa dieses Kind mehr liebt und Mama liebt dieses Kind mehr. Das ist dermaßen zerstörerisch für eine Familie. Das ist unbegreiflich und das muss man erkennen. Es ist schlimm und zerstörerisch, wenn Eltern nicht alle Kinder in gleicher Weise lieben. Ja, selbst die Ehe der Eltern kann durch solche Liebhabereien von Kindern regelrecht zerrüttet werden. Jeder will doch nur für seinen Liebling den größten Vorteil herausschlagen. Natürlich wusste auch Rebekka von Gottes Verheißung, das wir hier in Vers 23 lesen, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Kapitel 25, Vers 23. Und wir können uns vorstellen, dass sie viel Kontakt hatte mit Jakob, ihrem Liebling, und es auch ihrem Liebling gesagt hat: Du, der Ältere, der wird dir mal dienen. Doch dass Jakob einmal über Esau stehen sollte, das konnte ja theoretisch nur dadurch möglich werden, wenn Jakob die Erstgeburt und somit auch den Segen des Vaters bekommen würde. Und sicherlich hatte sich Jakob lange darüber Gedanken gemacht, wie das eines Tages zustande kommen könnte. Wäre er doch nur der Erstgeborene, dann wüsste er es ganz bestimmt, dass er eines Tages über Esau herrschen wird. Und es ist immer schlimm, wenn man Dinge, die Gott voraussagt, durch menschliche Gewalt und durch Menschenwillen vollbringen will. Oder wenn man mit eigener Weisheit vorangehen will. Jakob hatte sich sicherlich lange damit auseinandergesetzt, was es für ihn bedeutet, dass er nicht der Erstgeborene ist. Und somit sollte Esau derjenige sein, der weiter mit Gott im Bund steht und den ganzen Segen erntet und womöglich auch später über ihn herrschen wird. Umso mehr Jakob über diese Sache nachdachte, über die Erstgeburt und das Erstgeburtsrecht, umso begehrlicher wurde er sicherlich in seinem Herzen für diese Sache. Und schließlich beobachtete er immer wieder Esau. Vielleicht hat er auch Esau darauf angesprochen und mal so sich herangetastet, wie er mit dieser Sache, mit dem Erstgeburtsrecht so umgeht. Vielleicht hatte Esau nur ein müdes Lächeln übrig. Ja, ich bin ja der Erstgeborene und Jakob, du bist ja der Zweitgeborene. Also ich bin der Hervorgehobene. Vielleicht war Esau etwas stolz darauf und hat nur ein müdes Lächeln für Jakob übrig gehabt. Aber wir wissen nicht, wie viel Esau überhaupt mit dem Erstgeburtsrecht anzufangen wusste. Wohl war sich Esau gar nicht darüber bewusst, dass die Erstgeburt den ganzen Segen und die ganzen Verheißungen Gottes beinhaltete. Und dass das ein hohes Vorrecht war, Erstgeborener zu sein. Dagegen Jakob, er hat es schon lang erforscht und beobachtet, was das beinhaltet. Er hat es schon länger gesehen, wie sehr sein Vater Isaak von Gott gesegnet worden ist. Er wurde reicher, bis er ganz reich war. Und es war nur der materielle Segen, aber es sollte ja noch Volk dazukommen und das ganze Land. Jakob hat es im Blick gehabt. Doch warum soll ausgerechnet Esau diese Segnungen bekommen, wobei er sich doch gar nicht für diese Sache interessiert? Esau, der war immer unterwegs auf der Jagd und hat da die Dinge getan, die ihm eben nur Vergnügen und Spaß bereiteten. Er interessierte sich nicht sonderlich für Erstgeburt und alles Weitere. Somit kam es eines Tages für den Jakob gerade gelegen, als Esau vom Feld nach Hause kam, von der Jagd. Müde, hatte großen Hunger, den ganzen Tag an der frischen Luft draußen. Und nun kam er sehr hungrig zurück, müde und erschöpft. Und dann, da riecht etwas so gut. Da kommt man ins Haus rein oder ins Zelt. Was riecht da so gut? Und er hat so Hunger gehabt. Wer kocht denn heute so gut? Ist das die Mutter? Da läuft einem ja schon das Wasser im Munde zusammen. Und da sieht er, da steht der Jakob am Herd. Und was hat denn der Jakob zubereitet? Das riecht ja köstlich, ein Linsengericht. Das duftete so wunderbar und da lief ihm fast das Wasser im Munde zusammen. Und nichts war Esau lieber, als jetzt sich noch schnell zu sättigen, seinen Hunger zu stillen. Er hatte so großen Hunger, bevor er sich dann endlich todmüde ins Bett legen könnte. Sicherlich kennt der eine oder andere dieses Gefühl, wenn man den ganzen Tag draußen ist, in der frischen Luft vielleicht nicht allzu viel gegessen hat oder bei der Arbeit war. Und dann kommt man nach Hause, in die Wohnung und da duftet's, da steht was Gutes auf dem Herd und man kann es eigentlich kaum erwarten, bis endlich das Essen auf dem Tisch steht und man endlich sich sättigen kann, auf gut Deutsch sagt, reinschlagen kann oder das Essen in Anspruch nehmen kann. Da möchte man sich am liebsten ohne jegliche Verzögerung ans Essen machen. O Jakob, denkt Esau, das kommt mir gerade gelegen, dass du heute so gut gekocht hast. Denn ich habe großen Hunger. Ich kann es kaum erwarten, endlich etwas zu essen. Vielleicht denken wir da eher an Wiener Schnitzel oder an einen guten Schweinsbraten hier in München. Wenn der so aus dem Ofenrohr kommt, welch ein Gedicht für einen manchen unter uns. Doch bei Jakob gab es keinen Schweinsbraten, auch kein Wiener Schnitzel, sondern es gab ein Linsengericht. Linsen kenne ich auch mehr aus dem Schwäbischen. Linsen mit Wiener oder vielleicht auch noch Fleischbrühe dabei. Da sagen auch manche, ja, da könnte ich mich gerade darin baden. Und Esau sprach zu Jakob in Vers 30, lass mich von dem roten Gericht hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Doch Jakob wusste, das ist die Chance, die ich jetzt habe. Das ist die geniale Chance in dieser Situation. Jetzt kann ich meinen Bruder Esau mal etwas zappeln lassen und ihn bearbeiten in dieser Situation. Mein Bruder wird in seinem Hunger und in seinem gierigen Verhalten bereit sein, viel für sein spontanes Essen und für seinen Hunger zu geben. Somit ging Jakob aufs Ganze. Und er sagte jetzt zu Esau, Esau, verkaufe mir heute deine Erstgeburt. Erstaunlich, was Esau antwortet. Normal hätte es Esau sofort zurückhalten sollen. Aber Esau sprach in seinem Hunger zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir die Erstgeburt? Und liebe Freunde, Geschwister, hierin sieht man, dass Esau keine Ahnung davon hatte, was die Erstgeburt und das Erstgeburtsrecht alles beinhaltete. Esau hatte sich nicht sonderlich für Gott und für den Bund Gottes mit seinem Großvater Abraham und mit seinem Vater Isaak interessiert. Er wusste gar nicht so richtig, dass er derjenige war, der den Bund und somit den Segen und die Verheißungen Gottes ererben sollte. Normalerweise hätte das Volk, das sich heute Israel nennt, das Volk Esau nennen können. Das wäre das Volk Esaus gewesen. Aber das hat er nicht erkannt. Das ist sicherlich auch ganz ähnlich, wie wenn man heute den Menschen das Evangelium bringt. Man zeigt den Menschen das Evangelium auf und sagt, willst du es nicht annehmen? Du wirst den ewigen Segen von Gott bekommen. Du wirst ein himmlisches Erbe bekommen. Und nicht nur erst im Himmel, sondern jetzt, hier und heute schon, würde ich Gott segnen. Und dann sagen die Menschen, was soll ich mit dem? Heute lebe ich und eines Tages sterbe ich sowieso. Was habe ich denn davon? Bringt mir eh nichts. Da habe ich mehr davon, wenn ich mein Leben heute so lebe, wie ich es will. Ist nicht tragisch? Das sind die Menschen grundlegend dazu berufen, Gottes Segen zu erben. Und sie lehnen es einfach billig ab, weil sie die Dinge dieses Lebens und der Welt vorziehen. Und das trifft genau die Aussage unseres Herrn Jesus aus Matthäus 22, Vers 14. Dort sagt der Herr Jesus, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Esau war dazu berufen, den Segen zu erben. Das müssen wir ganz klar sehen. Esau war dazu berufen, den Segen zu erben. Doch ihm war das irdische Leben und ein Linsengericht lieber, als den Segen der Erstgeburt zu erben. Fatal. Für ihn war die Erstgeburt etwas völlig Wertloses. Aber was soll ich damit? Ich muss sowieso eines Tages sterben. Also nichts Wertvolles. Doch Jakob wusste, wie wertvoll die Erstgeburt und das Erstgeburtsrecht war. Und Jakob wollte sich jetzt dieser Sache gewiss werden, bevor Esau etwas zu essen bekommt. Solange Esau noch nach dem Essen fieberte, sprach Jakob zu ihm: Esau, schwöre mir heute. Vers 33 lesen wir: Und Esau schwur ihm und verkaufte also dem Jakob seine Erstgeburt. Vers 34, da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank, stand auf und ging davon. Also verachtete Esau die Erstgeburt. Ist nicht fatal für ein Linsengericht? Man fragt sich hierbei schon, wie kann ein Mensch die Segnungen Gottes so billig und verächtlich abgeben? Denkt ihr, dass es Gott gefallen hat oder dass Gott einen Gefallen daran hatte, dass Esau die Erstgeburt und den damit verbundenen Segen so billig abgegeben hat? Scheinbar nicht mehr als ein Linsengericht, was ihm Gott zugedacht hatte. Wie sehr hat Esau den Segen verachtet? Gott hat es ganz bestimmt nicht gefallen. Ganz bestimmt nicht. Denn Esau hatte damit nicht nur die Erstgeburt verachtet, sondern auch den Geber der Erstgeburt, und das war der lebendige Gott selbst. Und liebe Freunde und Geschwister, genau in diesem Blickwinkel müssen wir auch die Aussage aus Maleachi und aus Römer 9, Vers 13 sehen. Sollten wir mal kurz aufschlagen miteinander. Römer 9, Vers 13. Römer 9, Vers 13. Weil das sieht hier in diesem Zusammenhang so aus, als Esau nichts dafür gekonnt hat, dass er schließlich von Gott letztendlich gehasst worden ist und der Jakob den ganzen Vorzug hatte von Gott. Aber so ist es nicht. Hier in Römer 9, Vers 13 heißt es: Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Steht auch in Maleachi 1. Denkt ihr, dass Gott den Esau nur gehasst hat? Oder dass Gott den Esau nicht geliebt hat? Sicherlich hatte Gott auch den Esau geliebt. Doch wie konnte Gott diesen gemeinen Menschen weiterhin so lieben, wie er ihn bisher geliebt hatte, infolge seines leichtfertigen und verächtlichen Verachtens? Da hat er keine Freude mehr an Esau gehabt. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Gott hat vielmehr das Handeln Esaus verachtet, dass er diesen Segen so leichtfertig abgegeben hat. Ähnlich verhält es sich mit den Menschen von heute. Wir wissen, grundlegend liebt Gott alle Menschen, jeden Menschen, der auf diesem Erdkreis ist. Und grundlegend sind auch alle Menschen für die Ewigkeit und die Gemeinschaft mit Gott berufen. Weil Gott will, dass alle Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Nicht nur Einzelne oder die wenigen, die hier drin sitzen, sondern er will, dass alle Menschen zur Kenntnis der Wahrheit kommen. Doch wie viele Menschen lehnen diese Berufung Gottes ganz billig ab, wollen nichts davon wissen, gehen ihre eigenen Wege. Und dabei merken sie gar nicht, welches Gericht sie damit auf sich ziehen. Und der Tag wird kommen, worin sie diese Sache bitter bereuen werden. Nicht umsonst sagt der Brief an die Hebräer, was wir auch in der Schriftlesung gelesen haben, Hebräer 12, Vers 16, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder gemeiner Mensch sei wie Esau. Der neuen Übersetzung heißt es: gottloser Mensch wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Erstgeburtsrecht oder Linsengericht? Das ist eigentlich prinzipiell für jeden Menschen die Frage, der hier über die Erde geht. Erstgeburt oder Linsengericht? Doch, liebe Freunde und Geschwister, es geht nicht nur um die Ungläubigen. Jetzt müssen wir auch auf uns zu sprechen kommen, auf die Kinder Gottes. Wir wollen auf die Leute zu sprechen kommen, welche bereits errettet sind und durch das Blut Jesu erlöst sind. Wenn wir doch in all die Segnungen der Erstgeburt und der Erstgeborene ist Jesus Christus hineingenommen sind in seinen Segen, dann müssen wir uns fragen, was ist uns eigentlich dieser Segen und diese Erlösung wert? Auch wir können locker und leichtfertig mit der Erlösung und mit dem damit verbundenen Segen umgehen. Wie schnell kann man auch als Kind Gottes dem zeitlichen Genuss und den zeitlichen Vergnügungen des Lebens verfallen? Oder dass einem diese Dinge mehr bedeuten als die Segnungen Gottes und letztendlich das himmlische Erbe, das auf uns wartet? Ich möchte hierbei in keinster Weise Angst machen und sagen, dass das Heil verlierbar wäre. Das sehen nämlich manche auch hier in Hebräer 12. Das ist Unsinn. Das Heil ist nicht verlierbar, das geht nicht. Doch wie schnell können wir den Segen Gottes und auch das himmlische Erbe, das uns in Zukunft erwartet, heute durch irgendwelche sündigen Gewohnheiten oder durch Dinge, die uns heute scheinbar wichtiger sind, als Gottes Willen zu tun, kaputt machen? Ich weiß nicht, wie viel Segen und wie viel Frucht wir selber kaputt machen mit unserem Eigenwillen, mit unserem eigenwilligen Verhalten und mit unseren Sünden. Deshalb möchte ich heute die Frage an uns stellen, an dich und auch an mich. Was ist dir wichtiger, was ist uns wichtiger? Ein zeitliches Linsengericht, an dem wir uns laben und mit dem du letztendlich dein himmlisches Erbe verspielst und den Schaden nie wieder gut machen kannst. Denn du kannst die Zeit und die Frucht, die du jetzt kaputt machst, nie wieder reinholen. Die Zeit, die läuft durch und irgendwann ist sie abgelaufen. Frage, ist es dir etwas wert, dass Jesus sein Leben am Kreuz für dich gelassen hat und dass er sein Blut für dich vergossen hat? Ist deine Erlösung für dich nur ein billiges Beiwerk in deinem Leben? Oder es ist dir sogar lästig, dem Herrn zu dienen und auf seinen Willen zu achten? Muss ich ja heute wieder in den Gottesdienst? Muss ich ja Mittwoch in die Bibelstunde? Muss ich ja morgen früh wieder beten? Liebe Freunde und Geschwister, das ist Sünde. Sie muss sich die Frage jeder von uns gefallen lassen. Ist die Errettung und Erlösung und Gottes Segen nur ein billiges Beiwerk für dich und für mich? Doch die endgültige Antwort, die kannst nur du dem Herrn geben. Denn er nur sieht, wie du es meinst und ob bei dir entsprechende Aufrichtigkeit zu finden ist. Esau, ihm hat es zunächst überhaupt nicht leid getan, dass er seine Erstgeburt an Jakob abgetreten hatte. Esau, der hat einfach getan, was ihm gefallen hatte. Ja, jetzt habe ich Hunger auf ein Linsengericht, also das ist jetzt gerade dran, was soll mich das, die Erstgeburt? In Vers 34 lesen wir, dass er, als er 40 Jahre alt war, sich einfach dann noch Judith und Basmat, zwei Hethiterinnen, zur Frau nahm. Er fragte gar nicht seine Eltern, er tat einfach, was ihm gefiel. Und genau mit dieser Sache, dass er sich noch Frauen von den Hethitern genommen hatte, und nicht von Abrahams und Isaaks Verwandtschaft, hat er sich eigentlich völlig disqualifiziert, um den Segen Gottes zu ererben. Und da kommen wir jetzt noch zum dritten und letzten Punkt. Drittens, Segen durch Betrug, Fragezeichen. Segen durch Betrug. Diese Sache war jetzt geschehen, dass Esau sein Erstgeburtsrecht an Jakob abgetreten hatte, dass er sich disqualifiziert hatte. Und jetzt tritt bald Jakob in Erscheinung. Segen durch Betrug, Fragezeichen. Der Vater Isaak, der war inzwischen 137 Jahre alt. Er konnte nicht mehr gut sehen, es heißt in der Schrift, seine Augen wurden dunkel. Wohl war er fast blind. Und er war auch weitgehend ans Bett gebunden. Und schließlich meinte Isaak selbst, ja, jetzt muss ich bald sterben. Jedoch unterlag Isaak hier einer Riesentäuschung. Denn wenn wir weiter forschen, dann erkennen wir, dass Isaak anschließend noch 43 Jahre gelebt hatte. So täuschen sich auch manche. Oh, jetzt bin ich krank, jetzt bin ich alt, jetzt muss ich sterben. Dabei, Isaak lebte noch 43 Jahre. Es gab noch gar keinen Grund, rumzujammern und an Sterben zu denken. Doch er meinte, er müsse bald sterben und wollte somit seinem erstgeborenen Sohn den Segen zukommen lassen. Es erstaunt uns. Er wollte immer noch seinem erstgeborenen Sohn den Segen zukommen lassen, wobei es Isaak auch inzwischen sicherlich wusste, dass Gott, der Herr, vor der Geburt der Söhne seiner Frau Rebekka sagte, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Und er wusste es auch sicherlich von Esau, dass ihm Jakob die Erstgeburt genommen hatte oder dass er dem Jakob die Erstgeburt verkauft hatte. Und trotz all dieser Tatsachen wollte jetzt Isaak dem Esau den Segen zukommen lassen. Und er sprach zu Esau, Kapitel 27, Vers 2, siehe, ich bin alt und weiß nicht, wann ich sterbe. Vers 3, so nimm nun dein Jagdgerät, Esau, deinen Köcher und deinen Bogen und geh aufs Feld und jage mir ein Wildbret. Vers 4, und bereite mir ein schmackhaftes Essen, wie ich es gern habe, und bring mir's herein, dass ich esse, auf das dich meine Seele segne, ehe denn ich sterbe. Also Isaak dachte an Sterben. Er war natürlich schon in gewisser Weise alt, aber sein Appetit, der hat noch nicht nachgelassen. Er hatte immer noch guten Appetit. Isaak hatte Esau ohnehin nur deshalb lieb, weil Esau ihm immer ein gutes Wildbret zubereitete. Und deshalb war Isaak auch versucht, nach seinem Bauch und nach seinem Wohlgefühl zu handeln. Ja, wenn man Esau jetzt nochmal ein gutes Wildbret macht, dann kriegt er schon den Segen, weil das hat er sich dann verdient. Dann kann er den Segen Gottes haben. Wie es jedoch mit Esaus innerer Einstellung aussah und mit seinem Bezug zu Gott und mit seiner Wertachtung der Erstgeburt, das interessierte den Isaak in diesem Fall nicht. Wohl hatte sich Isaak nur noch auf seine guten Gefühle verlassen. Und wenn mir das Wildbret schmeckt, dann werde ich ihn gerne segnen. Doch hätte doch auch Isaak nur erkannt, was auch Leute wie Dr. Martin Luther in seinem Leben von sich bekennen konnten. Dr. Martin Luther, der sagte eines Tages, Gefühle, die kommen und gehen. Und Gefühle können betrügen. Unsere Garantie ist das Wort Gottes. Nichts anderes ist es wert, geglaubt zu werden. Sollten auch wir für unser Leben bedenken. Es gilt nicht, dass wir immer richtig denken und immer richtig dran sind vor Gott, wenn wir gerade mal was Gutes erleben oder uns gerade mal wohlfühlen. Das kann sehr stark trügen und täuschen. Dr. Martin Luther sagte, Gefühle kommen und gehen und Gefühle können betrügen. Unsere Garantie ist das Wort Gottes. Nichts anderes ist es wert, geglaubt zu werden. Und da können deine Gefühle mal ganz schön anders aussehen. Die können mal ganz schlecht sein, wenn du ans Wort Gottes glaubst. Dabei hast du dann die richtige Stellung vor Gott und nicht, wenn du dich gut fühlst. Auch wenn das Wildbret Isaaks noch so gut schmeckt und die Gefühle noch so gut sind, so kann auch ein Isaak völlig außerhalb von Gottes Willen liegen. Auf Gefühle können wir uns nicht verlassen. Verlassen auch wir uns nicht auf scheinbar gute Gefühle, sondern stützen wir uns lieber auf Gottes Wort, wenn auch Gefühle dagegen sprechen. Doch Rebekka, die Frau Isaaks, hatte alles mitgehört, was Isaak dem Esau sagte. Und jetzt beginnt eine weitere Misere. Denn auch Rebekka hatte nicht sonderlich auf Gott und auf Gottes Verheißungen vertraut, sondern sie handelte jetzt auf eigene Faust, in eigener Weisheit. Sie wollte ja für ihren persönlichen Liebling das Beste herausschlagen, und zwar die Erstgeburt, und gab dem Jakob sofort entsprechende Anleitung, damit er sich durch Betrug den Segen des Vaters holen würde. Ja, Jakob, gehorche nur meiner Stimme. Jakob sollte einfach seiner Mutter gehorchen. Wie fatal. Hatte Jakob nicht auch einen eigenen Verstand und einen eigenen Bezug zu Gott? Und konnte er nicht auch selber hinterfragen, was richtig und was falsch ist? Aber in Vers 8 lesen wir hier: So gehorche nun, mein Sohn, meiner Stimme und tue, was ich dich heiße. Ja, Jakob, sei nur ganz brav und tu das, was ich dir sage. Geh hin zur Herde und hole mir von dort 2 gute Ziegenböcklein, dass ich deinem Vater ein schmackhaftes Gericht bereite, wie er es gern hat. Das sollst du deinem Vater hineintragen, dass er es esse und dich vor seinem Tode segne. Ein reiner Betrug war in Planung. Zudem musste jetzt alles sehr schnell gehen. Der Fehler Jakobs war, dass er jetzt seiner Mutter auch blind gehorchte. Allein das Einzige war, dass er Angst hatte, dass sein Vater ihn an der glatten Haut erkennen könnte. Doch auch hierfür hatte die Mutter eine Lösung. Ich lege dir einfach das Fell der Ziegen auf den Arm und um den Hals. Also Rebekka folgte nur ihren eigenen Ideen, ihrer eigenen Weisheit und ihren eigenen Ratschlüssen. Und hierzu war ihr jetzt jedes Mittel recht. Jakob dagegen fragte nicht danach, ob es richtig ist, was ihm seine Mutter rät. Er machte sich nur Sorgen darin, ob die Sache auch sicher genug ist. Denn er hatte Angst, dass er sich vielleicht einen Fluch zuziehen könnte, falls sein Vater den Betrug erkennen würde. Doch auch da besänftigte ihn Rebekka und sagte: Dein Fluch sei über mir, mein Sohn. Gehorche du nur meiner Stimme, Vers 13. Doch Rebekka, die wusste nicht, was sie sagte. Denn in den folgenden Kapiteln erkennen wir, dass Rebekka später ihren Sohn Jakob nie wieder gesehen hat. Sie hat ihn das letzte Mal gesehen, hier in dieser Situation. Das einzige Positive, was wir bei Jakob finden, ist, dass er den Segen der Erstgeburt unbegreiflich hoch einschätzte und nicht verächtlich damit umging. Doch wenn Jakob auf Gott vertraut hätte, dann wäre er jetzt nicht zum Betrüger geworden. Klug darf man zwar sein, aber niemals falsch. Klug darf man sein, aber niemals falsch. Der Herr Jesus sagt zu den Seinen: Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Oder was uns das Wort Gottes zur Familie Gottes sagt, Epheser 4, Vers 25. Leget die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Unwahrheit ist Lüge und Lüge ist Sünde. Und merken wir uns, im Glaubensleben haben List und Ränke keinen Platz. Wie heißt es im Psalm 32, Vers 2? Wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. O Jakob, wenn du doch nur auch das gewusst hättest, oder wenn das nur auch bei dir zu finden wäre. Aber Jakob ging mit List um, er ging mit Ränken um, er ging mit Falschheit um. Doch jetzt ist es zu spät. Die Sache, die ist schon eingefädelt und jetzt nimmt es seinen Lauf. Jakob zieht Esaus Kleider an und kommt mit dem zubereiteten Ziegenböcklein zu seinem Vater und preist es ihm als Wildfleisch an. Und jetzt gibt eine Lüge die andere. Lüge Nummer 1. Er lügt seinen Vater an und gibt sich für Esau aus. Jakob sprach zu seinem Vater: Ich bin Esau, dein Erstgeborener. Und ich habe getan, wie du mir gesagt hast. Lüge Nummer 2. Er behauptete, den Wünschen seines Vaters gehorcht zu haben. Ich habe getan, wie du gesagt hast. Lüge Nummer 3. Er nannte das Fleisch der Ziegenböcke Wildbret, wie Pferdefleisch zu Rindfleisch verwandelt wird. Lüge Nummer 4. Er behauptete sogar, der Herr habe ihm geholfen, es so schnell zu finden. Vers 20. Isaak aber sprach zu seinem Sohn, mein Sohn, wie hast du es so bald gefunden? Jakob antwortete, der Herr, dein Gott, bescherte es mir. Er log also nicht nur über sich selbst, sondern auch über den Herrn. Und das ist ganz fatal. Den Herrn dafür zu benutzen, um eine Sünde zu verschleiern. Liebe Freunde und Geschwister, das ist ein Schritt zur Gotteslästerung. Lüge Nummer 5. Jakob versicherte ihm nochmals, dass er Esau sei. Wie tragisch ist es zu sehen, wie ein Sohn seinen Vater so verunehrt. Nachdem Isaak das Mahl gegessen hatte, bat er den Jakob, ihn zu küssen. Und dieser Kuss wurde die Lüge Nummer 6. Wie konnte Jakob jemals behaupten, dass er seinen Vater liebt und ihn auch noch küsst, wenn er ihn zugleich dermaßen belügt und betrügt? Das ist doch keine Liebe. Doch Isaak, der auf sein gutes Gefühl und auf seine Sinne vertraute, der sagte, ja, das ist ganz sicher mein Sohn Esau. Und segnete den Jakob und wusste nicht, dass er einem Betrug unterlegen war. Jakob bekam den Segen. Den Segen, den Abraham und Isaak bekommen haben und der nun an die nächste Generation übergehen sollte. Isaak sagte, Gott gebe dir vom Tau des Himmels und vom fettesten Boden und Korn und Most die Fülle. Völker müssen dir dienen und Geschlechter sich vor dir bücken. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter Kinder müssen sich vor dir bücken. Verflucht sei, wer dir flucht. Und gesegnet sei, wer dich segnet. Er gibt das hier wieder, was Gott dem Abraham in 1. Mose 12, 1 bis 3 gegeben hat. Und kaum war Jakob mit dem Segen von Isaak weggegangen, da kommt der eigentliche Jäger. Esau kommt mit dem wahren Wildbret. Doch als Isaak den Esau erkennt, da überfiel ihn ein übermaßen großer Schrecken, als er erkannte, dass er von Jakob betrogen wurde. Und Esau fing an zu weinen und flehte seinen Vater an, ob er nicht doch noch einen zweiten Segen für ihn habe, oder hast du denn gar keinen Segen mehr für mich? Jedoch konnte der Segen und die Verheißungen des Bündnisses mit Gott nur einmal vergeben werden. Es gab diesen Segen nur einmal. Und da Esau mit der Erstgeburt so locker umging, konnte er Gott nicht gefallen. Wie tragisch! Es war zu spät. Esau hat es zu spät erkannt, was es bedeutet, den Segen der Erstgeburt zu haben. Genauso wie es einmal für viele ein zu spät geben wird. Es wird einmal eine Zeit kommen, da werden sich viele Menschen nach dem Segen der Erstgeburt sehnen. Aber er wird nicht mehr zu bekommen sein. Hebräer 12, Vers 17. Denn ihr wisset, dass er, also Esau, nachher, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obschon er den Segen mit Tränen suchte. Es gab keinen Segen mehr. Es war vorbei. Und wenn man schon den Segen mit Tränen sucht, so wird er nicht mehr zu bekommen sein. Es ist einfach die Zeit abgelaufen. Es ist nicht mehr zu haben. Und, langsam möchte ich zum Schluss kommen, wurde Jakob mit dem Segen glücklich? Ein Segen durch Betrug? Fragezeichen. Wir finden zwar die Segnungen Gottes bei ihm, dass Gott seine Segnungen an ihm wahrgemacht hat. Heute gibt es Israel, das aus Jakob hervorgegangen ist. Jakob wurde in die Segenslinie hineingenommen bis zu Jesus Christus hin. Denn Gott ist treu. Er stellt sich zu seinen Bündnissen und Verheißungen. Doch in seinem Betrug hat er sich für sich selbst nicht viel Gutes eingehandelt. Gott vergibt zwar Sünde, doch Sünde hat oftmals unendliche Folgen. Und die Folgen, die konnte Jakob bis an sein Lebensende erleben. Bald nach dieser Misere musste Jakob das Land verlassen, weil ihm Esau Mord angedroht hatte. Seine Mutter sagte, ich werde dich wieder rufen, wenn dann wieder Frieden eingekehrt ist mit Esau. Aber er sah seine Mutter nie wieder. Später wurde er von seinem Schwiegervater in Mesopotamien von Laban auf vielfache Weise betrogen. Mit seinen Söhnen, mit den 12 Söhnen Jakobs oder Israels, da gab es später mancherlei ganz gravierende Schwierigkeiten. Und als er einen Lieblingssohn hatte, nämlich später den Josef, wurde er von seinen eigenen Söhnen um Josef betrogen. Sie sagten, Josef ist gestorben, dabei haben sie ihn in die Grube geworfen. Und er musste viel Not im Land erleben. Jakob hatte sich mit seinem Betrug unendlich viel Not und Leid zugezogen. Das müssen wir sehen aus der Heiligen Schrift. Gott hat sich nicht zu seinem Betrug gestellt, aber Gott hat sich zu seiner Verheißung und zu seinen Bündnissen gestellt. Und zu dem, dass Jakob das Erstgeburtsrecht in entsprechender Weise wertgeachtet hat. Hätte Jakob doch nur Gott vertraut, dass Gott ihn auch ohne Lug und ohne Betrug hätte reich machen können. Ziehen wir auch deshalb die Lehre daraus. Nicht durch Lug und Betrug kommen wir zu etwas oder ernten wir den Segen Gottes. Lasst uns nicht auf eigene Vorteile trachten, sondern lasst uns lieber in Selbsterniedrigung Nachteile einstecken, um in Wahrheit, in Ausdauer und in Geduld mit einem guten Gewissen Gottes Verheißung und Segen zu ererben. Amen.